Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie oft ich schon hier gewesen bin. Einmal war Jörg Swoboda, glaube ich, hier. Der hat hier Evangelium verkündigt. Das ist schon lange her, ja. Also war es auch lange her, seitdem ich hier das letzte Mal war. Ich grüße alle Geschwister auch ganz herzlich von den Geschwistern in Mannheim. Früher war das ja mal, dass sich die Gemeinden untereinander mal mehr sahen und auch grüßen. Das ist trotz der Beweglichkeit, die wir heute haben, längst nicht mehr so. Und deswegen ist schon mal ganz gut, wenn also auch wenigstens die Pastoren dann einmal wechseln. Also euer Bruder Albertsen ist also bei uns heute in Mannheim. Ja, lasst uns laufen in dem Kampf, der uns verordnet ist. Ich möchte diesen Vers gleich einmal so nehmen, auch für mein Thema heute. War ja schon vorn angezeigt. Und zwar, passt auf euren Weg auf. Man läuft immer auf einem Weg. Und bei einer Gemeindefreizeit, vor 2 Jahren etwa, hatten wir das so als Thema gehabt. Und das Thema hat mich gepackt, der Weg. Denn wenn wir einmal in die Bibel reingucken, dann ist es schon erstaunlich, dass man circa 800 Mal diesen Begriff finden kann, Weg. Manchmal heißt es auch Straße, müsste man genau hingucken, wie das dann auch im Hebräischen oder auch im Griechischen ist. Aber grundsätzlich spielt der Weg in der Bibel eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn man dann näher hinguckt, dann wird auch von 2 Wegen gesprochen. Ihr kennt alle das, was in der Bergpredigt steht, nachher auch, was der Herr Jesus sagt, von dem breiten und von dem schmalen Weg. Aber dann haben wir noch eine ganze Reihe Bibel Worte mehr dazu, zu diesem Weg, auf dem jeder irgendwo geht. Es ist nur die Frage, auf welchem geht er? Das einmal in Jeremia 21,8 und zu diesem Volk sage, so spricht der Herr, siehe, ich lege euch vor den Weg zum Leben und den Weg zum Tode. Also es gibt in unserem Leben den einen, der ins Leben führt, und den anderen, der in den Tod führt. Hört sich sehr krass an und für viele ist das auch schwer verdaulich, gerade wenn so die Bibel schwarz-weiß malt. Das gefällt vielen nicht und manche meinen, es gibt ja auch noch so einen Weg dazwischen. Aber da ist die Bibel unzweifelhaft und sie sagt, nein, es gibt nur den einen Weg zum Leben und den anderen eben zum Tode. Krass hat es auch Mose zum Beispiel dem Volk Israel gesagt, siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Also, wir müssen uns im Leben, jeder Mensch, ob er es nun so bewusst macht oder nicht bewusst macht, entscheiden, welchen Weg er gehen will. Ich habe mal alles, was ich so gefunden habe, jetzt mal aufgelistet. Es ist schon interessant, wie diese beiden Wege beschrieben werden. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Ihr könnt ja einmal so in den Blick nehmen, bloß ein paar Begriffe. Also vom Weg des Glaubens zum Beispiel lesen wir viele Begrifflichkeiten. Weg der Gerechtigkeit, Weg der Wahrheit, Weg durch den Vorhang, das ist nach Hebräerbrief, oder Weg ins Heilige und so weiter und so weiter. Immer wird beschrieben, wo man langgehen soll, was empfohlen wird, was für das Leben wichtig ist, eben ob man das Gute wählt oder eben nicht das Gute oder den Weg eben zum Bösen. Und der Weg des Unglaubens wird also auch sehr deutlich beschrieben. Wir merken das, wenn ihr mal dorthin guckt, der Weg Kains, der Weg Bileams, der eigene Weg, das kommt öfters vor. Oder der verwirrte Weg, der böse Weg, der Irrweg, Weg der Ehebrecher und so weiter und so weiter. Auf welchem Weg bin ich? Das muss sich jeder fragen. Auf dem Weg des Lebens oder auf dem Wege zum Tode? Auf welchem Weg? Wenn man hineinguckt, dann gibt es eine ganze Reihe jetzt von Mahnungen und deswegen habe ich auch mein erstes Bild so gehabt, passt auf euren Weg auf. Unsere Wege können manchmal ganz schön gefährlich sein. Auf ganz verschiedene Art und Weise gefährlich. Aber immer sind wir herausgefordert, den Weg zu gehen, den uns Gott weist, den Weg des Glaubens. Ich möchte das Ganze jetzt ein bisschen aktualisieren, und zwar indem ich zwei Bilder verwende. Die haben mich damals bei diesem Ungeheuer gepackt. Was könnte das sein hier? Für viele vielleicht bekannt. Ein Irrgarten. Wer war schon mal drin in einem Irrgarten? Die meisten, ich sehe, die meisten haben. Heute ist es ja ganz toll. In Maisfeldern wird das ja auch angelegt. Da kann man also, wenn dann der Mais so hoch ist, richtig da sich durchschlängeln. Man muss also einen Weg finden im Wirrwarr der Wege. Das heißt, solcher Irrgarten ist ein mehr oder weniger verwickelter Wegeraum, der angelegt worden ist und der früher viel Spaß ausgelöst hat und heute sicherlich auch. Wenn ich sagte früher, dann war das so für die Reicheren, die haben sich dann so etwas angelegt wie hier in den Parks und sie waren zum Vergnügen mehr oder weniger. Ja, die Kompliziertheit bei solch einem Irrgarten ist, dass man also immer wieder auf Versuch und Irrtum stößt. Gehe ich hier lang oder gehe ich da lang? Ich muss also den rechten Weg finden. Es gibt verschiedene Irrgärten. Manchmal muss man den Weg in die Mitte finden oder man muss hindurchlaufen und den rechten Weg dazu finden. Plötzlich steht man vor einer Wand und man weiß nicht mehr weiter, muss also wieder zurück. Es gibt kluge Leute, die haben sich dann schon Lösungen ausgedacht. Da gibt es so die rechte oder linke Handregel. Da muss man also immer so entlang laufen und muss man natürlich auch wieder zurück. Aber da gibt es irgendwelche Tricks, habe mich da nicht näher mit beschäftigt, wie man da am besten durchkommt. Also, da gibt es jetzt so verschiedene Dinge. Mal ein ganz einfacher Irrgarten, da wo der blaue Pfeil ist, komme ich rein. Hier ist es schon schön der Weg vorgezeichnet, wie ich auch wieder rauskomme. Aber ich kann eben auch durch die hellen, gelben Strecken gehen und komme eben an eine Wand. Sowas gibt es hier auch. So ein bisschen in 3D. Wir sehen schon hier vom Bild her, wie verwickelt das ist und wie kompliziert das alles ist. Und jetzt stelle ich das andere Bild dagegen und möchte mal aufmerksam machen, dass in unserem Sprachgebrauch wir da nicht immer so genau sind. Und zwar spreche ich jetzt vom Labyrinth. Das Labyrinth, das ist das einfachste und auch das älteste etwa, das man hier finden kann. Es gibt viele Formen von Labyrinthen. Und da kann man sehen, dass es hier einen Eingang gibt und der Weg führt in die Mitte. Wie gesagt, da gibt es jetzt auch viele solche Darstellungen. Aber hier ist es wichtig, dass man reingeht und dass man den Weg zur Mitte geht. Aber, und das ist der große Unterschied zwischen Irrgarten und Labyrinth, bei einem Labyrinth verirrt man sich nicht. Wie gesagt, unser Sprachgebrauch ist da nicht so sehr genau. Wir benutzen häufig das Wort Labyrinth und meinen auch, man verirrt sich. Das ist aber falsch. Also, wir lernen heute, ein Labyrinth ist der Weg, der absolut zum Ziel führt. So, und nun gibt es eine ganz alte Tradition, und der folge ich, die nämlich sagt, der Irrgarten ist ein Symbol des unerlösten Menschen. Und das Labyrinth ist ein Symbol für den erlösten Menschen. Das ist auch sehr einsichtig. Wenn man also nochmal an den Irrgarten denkt, dann weiß man wirklich nicht, wo man ankommt. Wo muss ich lang? Was ist der beste Weg? Aber wenn man auf den Weg der Erlösten geht, dann ist das Ziel ganz klar definiert. Und die Bibel sichert uns auch zu, du kommst an. Nämlich dort, wo Auferstehung, Leben und Hoffnung ist. Du wirst dich niemals irren, wenn du auf dem Weg des Glaubens gehst. Im Gegenteil, du wirst geführt, du wirst geleitet, du kommst den richtigen Weg. Wir waren vorst Jahr in Österreich und haben zufällig gerade solch ein Labyrinth gefunden an der Straße, war ganz verwundert, sofort angehalten, habe gesagt, das ist doch mein Thema. Und dann bin ich mit meiner Frau dieses Labyrinth abgeschritten. Es gibt also viele Formen, habe ich schon gesagt. Hier ist eins angelegt auf der Wiese, also mit Steinen abgegrenzt. Links dort oben, links an der Seite ist der Eingang und in der Mitte ist klar. So, und nun geht es also entlang. Es ist ein höchst spannendes Unterfangen, einmal sich auf diesen Weg einzulassen. Diesen Weg einmal sehr bewusst zu gehen. Und nachzuempfinden, was macht das jetzt mit mir, wenn ich auf diesem Wege bin. Also hier sind wir beide aktiv geworden und sind gelaufen. Jetzt möchte ich das, was für viele Menschen auch ganz wichtig schon geworden ist, eben das Labyrinth abzuschreiten, es einmal auch bewusst zu gehen, möchte ich jetzt mal so umlegen, auch für unser Glaubensleben, für den erlösten Menschen also. Das habe ich irgendwo mal gemalt, eben das war zu unserer Freizeit. Und wenn ihr jetzt den Eingang folgt, dann habe ich ganz bewusst das Kreuz dorthin gemalt. Das Kreuz Jesu, unserer Erlösung. Es beginnt damit, dass wir also Johannes 3,16 verwirklichen dürfen. Er hat mich geliebt. Er hat mich gefunden. Und nun stellt er mich auf seinen Weg und ich beginne am Kreuz meinen Weg. Und wenn man dann diesen Weg folgt, das kann man hier mit den Augen tun, ich mache es gleich noch an anderen Bildern deutlich, dann ist oben an der Spitze des Kreuzes die Mitte. Wir kommen also auch am Kreuz wieder an. So habe ich mir das also jetzt vorgestellt und auch gedeutet. Es beginnt mit dem Kreuz und endet mit dem Kreuz und natürlich mit der Auferstehung. Also das ist unser Weg. Nochmal die beiden Wege gegenübergestellt, das ist nämlich ganz interessant. Wenn man mal die Gedanken im Labyrinth jetzt einmal nimmt, im Labyrinth, wo man also den Weg garantiert geht, gehe ich oder gehe ich den Weg nicht? Im Irrgarten muss ich mir die Frage stellen, gehe ich richtig oder gehe ich falsch? Gedanken im Labyrinth, ich komme an. Kann ich mit ganzer Gewissheit sagen. Aber beim Irrgarten, ich weiß nicht, ob ich ankomme. Beim Labyrinth wieder, mein Weg ist gewiss. Na, habe ich mich nicht doch verlaufen auf der anderen Seite? Bin ich nicht doch plötzlich eingeengt, eine Gasse gefunden, an der ich nicht weiterkomme? Oder auch auf der anderen Seite wieder, ich vertraue mich dem Weg an oder führt mich der Weg in die Irre. Bloß, dass das nochmal richtig klar ist, der Weg des Unglaubens ist immer der unsichere, der Weg, der mich in die Irre führt, das Weg des Todes, um es an der Heiligen Schrift zu bleiben, oder die andere Seite, der Weg zum Leben. Ich habe ja, weil ich immer weiter dran bastle an solchen Gedanken jetzt, dieses Modell des Labyrinthes in 3D gemacht. Ich habe also Papier genommen, habe mir es aufgemalt und habe es wie eine kleine Pyramide für mich einmal richtig nachgebaut. Und das habe ich dann hier per Foto dann hier reingestellt und habe den Anfang gezeichnet und das Ende. Auf dem Weg ins Vaterhaus habe ich das genannt. Das möchte ich sein. Hoffentlich seid ihr es auch. Auf dem Weg ins Vaterhaus. Es beginnt mit der Bekehrung, unser Start. Und dann laufe ich diesen Weg. Was mir hier gefällt bei diesem Modell ist, und das seht ihr auch an diesem Foto, dass es immer aufwärts geht. Aber es geht doch mal wieder runter. Wenn man also jetzt das mit den Augen folgt, einmal den roten Punkt und dann so versucht nachzubilden, man sieht hier nicht alles, wir sehen es nachher nochmal von oben, dann geht es mal hoch, mal runter, mal verschlungen. Unser Weg bleibt verschlungen. So schön, wie wir es vorhin gesehen haben, ist es hier eben nicht. Wir können nicht vorausgucken. Wir wissen aber um das Ziel. An dieser Stelle kann ich sogar auch schon das Ziel sehen. Also der Lebensweg. Der Weg, den jeder abzuschreiten hat. Ist nur die Frage, dem Weg des Todes oder des Lebens. Und ich spreche heute zur Gemeinde Jesu und hoffe, dass die meisten auf dem Wege des Lebens sind. Sie haben mit Jesus begonnen und nun sind sie unterwegs zum Ziel. Kann ich heute nicht machen. Zur Bibelarbeit auf unserer Freizeit habe ich das dann nachher schön untersucht mit den Geschwistern zusammen. Nämlich, wie in der Bibel immer es ein Wandern gegeben hat. Ein Pilgern heißt es. Die Älteren unter uns kennen bestimmt noch die Pilgerlieder oder so etwas. Gab es Liederbücher. Man hat früher viel mehr vom Pilgern gesprochen. Vom Wandern, vom Unterwegssein. Unsere Väter des Glaubens im Alten Testament waren ständig unterwegs. Guckt Abraham an, Jakob, Isaak, sie waren unterwegs. Sie waren ständig Fremdlinge und auf ein bestimmtes Ziel hinzu, was Gott ihnen gesteckt und gegeben hat. Dabei kommen dann noch andere Begriffe, wie zum Beispiel, sie sind Fremdlinge gewesen. Hebräerbrief auch wieder, Fremdlinge. Wir wollen uns hier nicht einrichten. Wir gehen hier durch diese Welt durch, wie verwickelt es auch manchmal ist, aber wir kommen am Ziel an. Interessant ist nun, wenn wir so ein bisschen entlang gehen. Auf diesem Bild hier sehen wir, ich bin schon ein Stück vorangekommen, aber ich weiß nicht wo. Wie weit ich noch zu gehen habe bis zum Ziel. Ich bin schon voran, aber wann wird das Ende sein? Der Höhepunkt, ich möchte mal so sagen, der Höhepunkt unseres Lebens ist das Sterben. Weil das der Eingang ins Reich Gottes ist, ins wirkliche Reich Gottes. Das hoffentlich streben wir alle an, nicht zu sterben nun gleich, aber wir haben ja noch was davor. Aber es bleibt der Höhepunkt. Denn dann werden wir Jesus sehen. Dann werden wir erfüllt sein von der Hoffnung, die er uns ja gemacht hat. Und wir werden bei ihm sein, alle Zeit. Das ist wirklich der Höhepunkt. Aber zuvor haben wir eben unseren Weg zu beschreiten. Nun guckt mal, jetzt sieht das von oben so aus. Hier wird also deutlich, dass da noch eine ganze Strecke zu gehen ist. Ich habe den Punkt mal wandern lassen. Das ist also noch ein Stückchen. Obwohl man eigentlich den Eindruck hatte, man ist eigentlich schon nah am Ziel, sieht man doch, wie weit man noch zu laufen hat. Zum Höhepunkt ist also noch ein Stück Weg. Auf welchem Punkt bin ich jetzt auf dieser Wegstrecke? Die Bibel macht uns einen Vorschlag und sagt, ja, das Leben kann 80 werden. Und wenn es hochkommt, Mühe und Arbeit. Nehmen wir einfach mal an, ein Mensch wird so um die 80 Jahre. Das ist Gnadenzeit, ein Geschenkzeit. Wo bin ich heute? Möglicherweise. Wo ist die Mitte? Ich habe mir dann die Mitte hingemalt, auch auf meinem Modell, wo die ist, etwa die Mitte. Aber wir wissen am Ende alle nicht, wie weit unser Weg ist. Deswegen werden wir auf dem Weg immer wieder hingewiesen, lebe heute. Heute, wo ihr die Stimme Gottes hört, wir haben es vorhin vorgelesen bekommen, dann achtet darauf. Dann lebt entsprechend, so wie Jesus es euch empfiehlt, wie er es uns sagt. Also ich schreite auf diesem Weg voran und bin unterwegs. Und dieser Weg ist spannend. Wir haben es vorhin gerade gehört als dieses Zeugnis, hat mich berührt. Auf diesem Weg plötzlich erkranke ich an einem Hirntumor. Mit einem Mal sieht alles so hoffnungslos aus. Letztes Stadium. Das macht erschrocken. Das heißt, am Ende steht da die Frage, Herr, bin ich schon ganz nah am Höhepunkt des Lebens? Herr, was hast du mit mir vor? Wie soll es weitergehen mit mir? Da brechen Fragen auf. Herr, wie ist es? Wisst ihr, was toll ist auf diesem Wege? Deswegen gefällt mir das Labyrinth. Dann bist du eben ganz schnell am Ziel. So traurig das für dich oder für alle anderen ist. Aber du bist dann am Ziel. Du gehst nie irre. Er hat versprochen, bei dir zu sein. Er hat gesagt, ich liebe dich von ganzem Herzen, egal wo du bist auf dem Weg. Und wenn ich ihn kürzer mache oder länger mache, du bist in meiner Hand, in mir geborgen. Du bist mein Kind. Du kommst bei mir an. Sei sicher, sei garantiert. So zielsicher das alles ist, kann es trotzdem gefährlich sein. Interessant ist, dass zum Beispiel in den Psalmen und auch sonst im Alten Testament natürlich, weil dort die Sprache sehr bildhaft ist, sehr häufig gesagt wird, du, der Weg hat Klippen und Hürden. Da heißt es zum Beispiel, Psalm 140, die Hoffärtigen, also die Hochmütigen, sie legen mir Schlingen und breiten Stricke aus zum Netz und stellen mir Fallen auf dem Weg. Das heißt also, es gibt Gelegenheiten, wo der Weg glitschig werden kann, gefährlich, wo es wirklich Absturzgefahr auch gibt. Psalm 142, wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du mich meiner an. Sie legen mir Schlingen auf dem Wege, den ich gehe. Oder dann Psalm 35, Netze und Gruben. Also der Weg, so eindeutig er ist, ist auch mit Gefahren verbunden. Da gibt es den Feind, da gibt es Umstände und Dinge, die uns es wirklich manchmal auch schwer machen. Da kann man schon mal fragen, in welche Fallen bin ich denn schon getreten? Ich habe in der letzten Zeit sehr viel über Hebräerbrief gepredigt. Das ist so ein toller Brief. Da kriegen wir auch mit die Geschichte von Jakob und Esau. Jakob und Esau, achtet darauf, dass nicht einer ein böses Herz hat, wie eben Esau. Und Jakob, der so dumm war, dass er seine Erstgeburt verkauft hat. Dass nicht einer abfalle vom Glauben. Nein, es ist Kampf, es ist Herausforderung. Deswegen die Frage, wo stehe ich heute? Aber habe ich mich verwickelt in irgendwelches? In irgendwelche Gedanken, in irgendwelche Sünde, in irgendwelche Dinge, die mein Leben bremsen. Die Dinge wollen, dass ich zu Fall komme. Man muss ja nur die Geschichte Israels lesen. Immer wieder auf ihrem klar bestimmten Weg, den Gott ihnen gewiesen hat, sind sie gestolpert und gefallen. Richtig dramatisch sogar manchmal. Also, was habe ich jetzt gerade gehabt hier? Hier, die Bibelstellen. Und jetzt auf dem Weg ins Vaterhaus unterschiedliche Punkte. Wo bin ich also gerade? Am Anfang, wohin geht es jetzt mit mir? In welcher Kurve bin ich gerade? Wo muss ich wieder scheinbar ein Stück zurück? Also wenn man sich jetzt länger damit beschäftigt, kann man ja mal entlang fahren. Dann scheint es tatsächlich manchmal so, man geht wieder einen Schritt zurück. Man macht dieselbe Runde eigentlich fast noch einmal. Das seht ihr da hinten ganz besonders. Hoppla, hier war ich ja schon fast einmal. Also immer wieder neue Herausforderungen, Möglichkeiten, Ecken und Kanten, Kurven, Absätze. Das Leben ist nicht eintönig, sondern es ist unheimlich lebendig, aber eben auch schwierig oft. Wo bin ich? Wenn wir hier gucken, habe ich dann ein bisschen eingefärbt, gibt es dunkle Wegstrecken, helle Wegstrecken gibt es. Wie gesagt, es geht hoch, es geht runter, es ist ein spannender Weg. Habe ich mich festgemacht an Jesus? Darum pass auf deinen Weg. Gehe ich an seiner Hand? Bin ich an seiner Hand? Heute, jetzt, morgen? Ja, Herr, ich will. Und deswegen gibt es jetzt auf diesem Wege die Bitten, die ich gefunden habe in diesem Zusammenhang, gerade in den Psalmen. Da kommt uns das richtiggehend entgegen. Die Bitte um den Weg Gottes. Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. Oder Psalm 25, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Das heißt also, immer wieder die Orientierung an ihm suchen, nicht den eigenen Weg gehen wollen, sondern Jesus, deinen Weg will ich gehen. Durch all das hindurch, wo ich durch muss. Darum die Bitte um Bewahrung auf diesem Weg. Denn der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ja, Herr, ich brauche Schutz, ich brauche Beistand. Aber auch Selbstprüfung ist wichtig auf dem Weg. Ich bedenke meine Wege und lenke meine Füße zu deinen Mahnungen. Das heißt, der Psalmschreiber bittet darum, Herr, dein Wort, helfe mir auf diesem Weg, dass ich genau auf diesem Weg auch bleibe, denn ich will deine Ermahnungen auch hören. Warnung gibt es auch auf dem Weg. Komm nicht auf den Pfad der Gottlosen. Das heißt also, man kann abrutschen und kommt in den Irrgarten, möglicherweise. Tritt nicht auf den Weg der Bösen. Also so geht das weiter. Beharrlichkeit auf dem Weg, den Weg Gottes lernen wollen oder auch die Gewissheit auf diesem Wege. Gottes Wege sind vollkommen. Ja, auch wenn ich sie nicht verstehe, auch wenn das für mich momentan undurchsichtig ist, ich bin auf dem richtigen Weg. Jesus weiß um das Ende meines Lebens. Er weiß, wie ich vorankomme, wo ich stocke, wo mein Fuß stockt. Er kennt alles. Das Schöne ist vom Glauben, wenn man wirklich festhält an der Hand Jesu, ich muss nie Angst um mich haben. Warum ich das nochmal auch betone, ist, weil ich so in früheren Jahren, heute ist das gar nicht mehr so ein Thema eigentlich bei uns, oft Gespräche gehabt habe über die Heilsgewissheit. Weiß ich wirklich, dass ich ankomme? Bin ich wirklich errettet? Das war für viele früher ein ganz großes Problem. Ich weiß nicht mehr, wie es heute ist. Heute scheint mir so ein bisschen entglitten zu sein. Die Frage, ist dieser Weg wirklich der Weg? Jawohl, er ist der Weg. Er weiß es, das Ziel ist klar. Ich habe ein schönes Lied gefunden, vielleicht kennen es noch die Älteren auch unter uns. Wir singen ja heute fast so etwas nicht mehr. Gerhard Terstegen, einer meiner Lieblingsliederdichter, der hat also zum Beispiel gedichtet, kommt Kinder, lasst uns gehen, der Abend kommt herbei. Stand früher mal in der Glaubensstimme, dann stand es in den Gemeindeliedern, heute steht es nicht mehr drin. Eigentlich schade. Nämlich eines der alten Pilgerlieder, der Wanderlieder. Und der Text ist so toll, denn er geht so weiter, der Abend kommt herbei. Das heißt also, die Wirrnis, die Dunkelheit kommt immer mehr auf uns zu. Wenn wir in die Welt gucken, können wir das wirklich bestätigen. Und dann heißt es, es ist gefährlich stehen in dieser Wüstenei. Sicher ein bisschen eine alte Sprache, aber so war das damals. Also gefährlich in dieser Wüste des Lebens. Kommt, stärkt euren Mut, zur Ewigkeit zu wandern, von einer Kraft zur anderen. Es ist das Ende gut. Genau das wird hier beschrieben. Ein Wanderlied, ein Pilgerlied. Es soll uns nicht gereuen, Strophe 2, der schmale Pilgerpfad. Wir kennen ja den Treuen, der uns gerufen hat. Kommt, folgt und trauet dem, ein jeder sein Gesichte mit ganzer Wendung richte fest nach Jerusalem. Die Spitze, Auferstehung, Leben, bei ihm sein. Lass dich nicht niederdrücken, was auch immer in deinem Leben ist. Die Spitze ist klar, hier mit Jerusalem ausgedrückt. So 4. Man muss als Pilger wandeln. Nanu, also ihr übersetzt bitte für euch ein bisschen mit in die neuere Sprache. Man muss als Pilger wandeln, frei, bloß und wahrlich leer. Also nicht mit schwerem Gepäck, nicht mit allen Klamotten, die man sich aufhocken lässt. Viel sammeln, halten, handeln macht unseren Gang nur schwer. Belad dich nicht unnötig. Wer will, der trag sich tot. Wir reisen abgeschieden, mit wenigem zufrieden. Wir brauchen es zur Not. Das sind wir bei Paulus. Der sagt nämlich ganz genau, beschwert euch nicht mit den Dingen dieser Welt. Also ich finde das fantastisch, wie das gedichtet ist. Und das ganze Lied hat 11 Strophen. Immer nur so in dieser Intention vom Wandern, vom Gehen, vom Schreiten. Und immer wieder mit neuen Gedanken, wo er beschreibt, wie das auf diesem Pilgerweg ist. Und mit Vers 10 schließe ich jetzt. Es wird nicht lang mehr währen, halt noch ein wenig aus. Es wird nicht lang mehr währen, so kommen wir nach Haus. Da wird man ewig ruhen, wenn wir mit allen Frommen daheim zum Vater kommen. Wie wohl wird's sein. Tolle Aussicht. Deswegen ermutige ich euch heute alle, ihr seid nicht im Irrgarten, ihr seid im Labyrinth. Da, wo das Ziel klar ist, wo Jesus bei uns ist und wo die Hoffnung uns gelegt wird, im Vaterhaus, im neuen Jerusalem, im Reich Gottes, da werden wir ankommen, du und ich. Und wir werden uns freuen, dort mit ihm zu feiern, das Abendmahl. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Heute unsichtbar, aber dann wird er mit euch, mit uns feiern, das Mahl. Und wir werden bei ihm am Tisch sitzen, mit der Gewissheit, dürfen wir auch heute und hier und jetzt das Abendmahl feiern. Amen.